Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
DRS2 Reflexe am Mikrofon ist Heini Vogler. Peru war viele Jahre Schauplatz mörderischer Gewalt zwischen den Terroristen des leuchtenden Pfades Sendero Luminoso und den Kräften der Regierung. Auf dem Hintergrund dieser Geschehnisse erzählt der junge peruanische Autor Santiago Roncagliolo die Geschichte eines Staatsanwalts, der beim Versuch, eine Mordserie aufzuklären, immer tiefer in den Strudel der Gewalt gerät. Regula Rentschler stellt Ihnen den Roman »Roter April« von Santiago Roncagliolo vor und Sie hören auch den Autor über sein Buch sprechen.
Der Roman des 33-jährigen peruanischen Schriftstellers Santiago Roncagliolo spielt in der Andenstadt Ayacucho, wo anfangs der 80er Jahre die Terrororganisation Leuchtender Pfad die ersten Attentate verübte. 10 Jahre später waren die Terroristen in der Hälfte des Landes aktiv. Der damalige Präsident Fujimori zerschlug die Terrororganisation schließlich mit Hilfe von Armee und Geheimdienst, wobei er ebenso brutal vorging wie seine Gegner. 70.000 Menschen verloren in den Kämpfen ihr Leben. Sie nahmen erst Mitte der 90er Jahre ein Ende. Einzelne Gruppen blieben weiterhin aktiv. Fujimori trat im April 2000 nochmals zu einer Wiederwahl an, wurde aber wenige Monate später unter dem Druck der Vorwürfe wegen Menschenrechtsverletzungen, Korruption und Betrug seines Amtes enthoben. Die Furcht vor schwelendem Terrorismus und die bevorstehende Wahl Fujimoris im April 2000 bilden den Hintergrund des Romans »Roter April«. Er fängt mit einem grausigen Fund an. In Ayacucho wird am 8. März 2000 während der Karwoche die völlig verkohlte, einarmige Leiche eines Mannes entdeckt. Auf der Stirn des Toten ist ein Aschermittwochskreuz eingeritzt. Zuständig für die Aufklärung des Falles ist der stellvertretende Staatsanwalt Felix Chacaltana, der Protagonist des Romans. Er will seine Sache im Namen des Gesetzes gutmachen, schreibt seinen Bericht, den er zügig weiterleiten will. Doch der zuständige Polizeichef zögert den Polizeirapport hinaus und verweigert ihm das Gespräch. Mehr noch, niemand scheint an einer Aufklärung des Falles interessiert. Chacaltana wird misstrauisch, doppelt nach. Den Vertretern der Behörden ist der Staatsanwalt lästig mit seinem Pochen auf den Dienstweg. Sie wollen ihn loswerden. Chacaltana wird in die Provinz geschickt, wo er die Wahlvorbereitungen kontrollieren soll. Hören wir zu Beginn diese Stelle aus dem Roman Roter April von Santiago Roncagliolo. Chacaltana hat eben mit den zuständigen Beamten eines Dorfes zu Mittag gegessen und schickt sich an, das Dorf in Augenschein zu nehmen.
Nachdem sie gemeinsam zu Mittag gegessen hatten, ging Chacaltana allein in die Schule, in der die Wahlurnen aufgestellt werden sollten. Die Schule Alberto Fujimori war ein kleines Gebäude mit 2 Klassenzimmern und einem Innenhof. In jedem Klassenzimmer sollten 2 Tische stehen. Er machte sich ein paar Notizen, doch im Großen und Ganzen erschienen ihm die Räumlichkeiten geeignet. Er trat wieder auf die Straße hinaus. Seit man die Hunde abgenommen hatte, war Leben ins Dorf gekommen. Man sah Bauern mit ihren Gerätschaften und Frauen, die mit der Wäsche zum Fluss gingen. Für Momente gelang es dem Staatsanwalt, die morgendliche Episode zu vergessen. Er bog um eine Ecke und bückte sich, um einen Schnürsenkel zuzubinden. Da vermeinte er, aus den Augenwinkeln dieselbe Gestalt zu erkennen, die er aus der Ferne ausgemacht hatte, als er auf das Dorf zugegangen war. Ein Bauer. Näher jetzt. Er drehte sich suchend um, doch da war niemand. Er sagte sich, dass seine Fantasie ihm einen Streich spielte. Er trat zu der Ecke zurück. Auf den Lehmstraßen des Dorfes waren nur Frauen unterwegs. Abends kehrte er zu seiner Unterkunft zurück. Als er eintrat, saß die ganze Familie schweigend im hinteren Raum zusammen. Seine Sachen befanden sich dort, wo er sie zurückgelassen hatte. Daneben lag eine Wolldecke. »Guten Abend«, sagte er. Niemand antwortete. Er wusste nicht, ob er sich vor ihnen allen ausziehen sollte. Er genierte sich. Er entledigte sich seines Sakkos, der Krawatte und der Schuhe und legte sich hin. Er schlief beinahe sofort ein. Er war sehr müde. Im Traum sah er seine Mutter in der kalten Gebirgsnacht über die Berge herankommen, zwischen riesigen Lagerfeuern, die die Landschaft erleuchteten. Sie wanderte mit sanftem Blick und friedvollem Lächeln vor sich hin. Sie schien auf ihren Sohn zuzugehen, der sie mit offenen Armen erwartete. Doch als sie ihn beinahe erreicht hatte, änderte sie die Richtung und wandte sich einem der Lagerfeuer zu. Jakaltana wollte zu ihr eilen, um sie zurückzuhalten. Doch es war, als würde er auf der Stelle laufen, ohne voranzukommen, während sie sich, weiter lächelnd, dem Feuer näherte. Er schrie ihr etwas zu, doch sie drehte sich nicht um. Er spürte Tränen über seine Wangen rinnen, während sie dem Lagerfeuer immer näher kam. Tränen aus Blut, so war es ihm, wie die Tränen der Madonnen. Als sie den ersten Schritt ins Feuer tat, hörte er die Explosion. Schweißüberströmt und mit klopfendem Herzen schrak er auf. Er nahm an, dass die Explosion Teil seines Traums gewesen war. Er drehte sich zu Theodoros Familie um, die sich nicht aus ihrem Winkel fortbewegt hatte. Als seine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten, sah er, dass sie ihn anblickten, in ihre Ecke gekauert, wie verschreckte Katzen. Sie schliefen nicht. Vielleicht hatten sie die ganze Nacht kein Auge zugetan. Er fragte sich, ob er während seines Albtraums geschrien hatte. Er drehte sich der Wand zu und versuchte wieder einzuschlafen, doch da waren Stimmen, Echos, ferne Schreie. Von überall her hallten sie, jedoch ohne näher zu kommen. Er bemühte sich, etwas zu verstehen. Ihr Ton, ihr Klang war ihm irgendwie vertraut. Da hörte er die zweite Explosion. Die Familie hatte sich nicht vom Fleck gerührt. Jakaltana stand auf. Was geht da vor sich? Keiner aus der Familie antwortete ihm. Aneinandergepresst saßen sie dort. Man könnte meinen, ein Schlangennest, dachte Jakaltana. Langsam verlor er die Geduld. Was ist hier los? Schrie er und zog Teodoro an seinem Hemd hoch. Alkoholisierter Atem schlug ihm ins Gesicht. Teodoro sagte irgendetwas auf Quechua. Seine Stimme hatte etwas Klagendes, als entschuldige er sich. »Sprich Spanisch mit mir, verdammt! Was ist los?« Die dumpfe Klage dauerte an. Die Frau begann zu weinen, die Kinder auch. Jakaltana ließ Teodoro los und ging ans Fenster. In den Bergen war Feuer zu sehen, Lichter. Er öffnete die Tür und trat auf die Straße. Jetzt waren die Schreie deutlicher zu hören. Es waren die gleichen, die er viele Jahre zuvor in dem Bus gehört hatte, der ihn nach Ayacucho gebracht hatte. Die Losungen. Riesige Lagerfeuer krönten die Gipfel der Berge. Hinter ihm waren Hammer und Sichel mit Feuer in die Nacht gebrannt und bewachten das Dorf aus der Höhe. Jakaltana rannte zum Polizeirevier. Die Straßen waren ausgestorben. Selbst an den Fenstern war keine Menschenseele zu sehen. Die Häuser wirkten wie Kollektivgräber. Blind, taub und stumm für das, was in den Bergen vor sich ging. An der Polizeistation angelangt, hämmerte er gegen die Tür. »Aramayo! Aramayo! Machen Sie auf!« Keine Antwort von innen. Nur das Heulen in den Bergen. Die Viva-Schreie. Die kommunistische Partei Perus. Der Vorsitzende Gonzalo. Sie schienen immer lauter zu werden, ihn zu umzingeln, ihn zu ersticken. Er fragte sich, ob die Terroristen herunterkommen würden und wo er sich in diesem Fall verstecken könnte. Er hämmerte wieder gegen die Tür. Schließlich ging sie auf. Dahinter sah er die 5 Polizisten und den Oberleutnant. Das Hemd des Oberleutnants stand offen und er hatte eine Flasche Pisco in der Hand. Jakaltana stürmte schreiend hinein. »Das ist ein Angriff, Aramayo! Sie sind überall!« »Das haben wir schon bemerkt, Herr Staatsanwalt«, antwortete der Polizist seelenruhig. Seine Passivität setzte Jakaltana mehr zu als die Schreie aus den Bergen. Er packte ihn an seinem offenen Hemdkragen, wie er zuvor Teodoro gepackt hatte. »Und was werden Sie tun? Antworten Sie! Was werden Sie tun?« Der Oberleutnant ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. »Lassen Sie mich los, Jakaltana, oder Sie kriegen meinen Gewehrkolben zu spüren.« Jakaltana wurde sich seiner Hysterie bewusst. Er ließ von dem Polizisten ab, der ihm die Flasche Pisco hinhielt. Die anderen Polizisten saßen erstarrt auf dem Boden, ihre Pistolen in der Hand. Sie waren so jung. Draußen tönten die Schreie fort. Hammer und Sichel spiegelten sich im Fenster des Polizeireviers. Jakaltana trank einen Schluck, gab die Flasche zurück und ließ sich auf einen Stuhl sinken. Er entschuldigte sich. Aramayo trat langsam und bedächtig ans Fenster. »Die Show ist fast zu Ende«, sagte er. »Bald sind sie still.« »Geht das immer so?« Der Oberleutnant nahm noch einen Schluck aus der Flasche. »Nein, heute sind sie ziemlich ruhig.«
Das war eine Stelle aus Roter April des peruanischen Autors Santiago Roncagliolo. Es las Andreas Müller-Crippon. Und so geht es weiter. Auf dem Heimweg nach Ayacucho entgeht Felix Chacaltana einem Anschlag auf seine Person nur knapp. Dennoch gibt er nicht auf. Es kommt zu einem zweiten Mord, der Leiche fehlt der linke Arm. Die Mordserie geht weiter, jeder Leiche fehlt ein zusätzlicher Körperteil. Rechter Arm, linker Arm, ein Bein, beide Beine. Die Toten werden verstümmelt, regelrecht hingerichtet. Es fehlt nur noch der Kopf. Etwas Teuflisches scheint im Gang zu sein. Wer steckt dahinter? Sind es Terroristen des Sendero Luminoso? Oder hat die Mordserie eher mit den Ritualen der Indios während der Karwoche zu tun? Oder hängt sie doch mit den Wahlen zusammen? Chacaltana hat Angst. Doch er kann nicht mehr zurück und wird immer tiefer in eine Abfolge irrwitziger Geschehnisse verwickelt, die selbst die düsteren, gespenstischen Albträume übertreffen, unter denen er leidet. Schließlich gerät er selber in Gefahr, er wird sich eigener Schuld bewusst und der Leser weiß immer weniger, wer Täter und wer Opfer ist. Man kann, sagt der Autor, den Roman als Thriller lesen, andere interessieren sich vielleicht für die historischen Ereignisse in Lateinamerika, die hinter ihm stehen, und wieder andere lesen den Roman, was sie gefallen finden an einer Detektivgeschichte mit vielen Toten.
Finalmente es un thriller. Hay gente que lo lee como una novela sobre la muerte, sobre la violencia. Hay gente que lo lee por el tema de la memoria histórica de América Latina y hay gente que lo lee porque quiere una historia con cadáveres y un detective que investigue los crímenes, ¿no? Eso hace que sea legible en muchos sitios.
Wenn man Orte und Daten ändert, meint Roncagliolo, ist es eine universale Geschichte um Krieg, Gewalt und Tod. Sie könnte überall spielen, im Zweiten Weltkrieg, im Spanischen Bürgerkrieg, in Bagdad. Ein politischer Roman also, zugleich eine Kriminalgeschichte und eine psychologische Studie rund um die Figuren des Staatsanwaltes und seines Mörders. Gab es für Roncagliolo ein Hauptmotiv?
Sí, yo crecí en una guerra. Crecí en una guerra muy poco conocida, además, pero en la que se perdieron 70.000 vidas, que fue la guerra entre el Estado y el grupo terrorista Sendero Luminoso en el Perú, que es el grupo terrorista más letal de América Latina. Pero que también se enfrentó a uno de los estados más terriblemente asesinos de la historia latinoamericana.
Ja, sagt der Autor, ich bin in einem Krieg aufgewachsen, in dem 70.000 Menschen ihr Leben verloren haben. Einem Krieg zwischen dem Staat und dem leuchtenden Pfad, dem Sendero Luminoso. Der Sendero Luminoso, sagt Roncagliolo, war eine der tödlichsten Terrororganisationen Lateinamerikas. Er kämpfte aber auch gegen eine der mordlustigsten Regierungen der lateinamerikanischen Geschichte. Für meine Generation ist es schwierig zu entscheiden, wer die Guten sind in diesem Drama. Jene, die 33.000 Menschen ermordet haben, oder jene, die 36.000 auf dem Gewissen haben.
Así que para alguien de mi generación es difícil saber quién es el bueno en esta película, quiénes eran mejores y quiénes son nuestros asesinos favoritos, si los que mataron a 33.000 personas o los que mataron a 36.000 personas.
Darüber wollte ich schreiben, sagt Roncagliolo. Mich interessiert aber auch der Genre des Kriminalromans und schon lange fasziniert mich die Figur des Serienmörders, wie er zum Beispiel in dem Film Das Schweigen der Lämmer dargestellt wurde, der auf dem Roman von Thomas Harris beruhte.
Me interesaba hablar de eso. Me interesaba escribir un thriller. Siempre me gustó el género negro, el género de la no solamente de la novela negra, sino también de películas como Seven o The Silence of the Lambs o todas estas películas de asesino en serie. Siempre me fascinó la figura del asesino en serie.
Santiago Roncagliolo wurde 1975 in Lima geboren, wuchs in Mexiko auf, wo seine Familie politisches Exil erhalten hatte, kehrte dann nach Lima zurück und studierte an der Staatlichen Universität Literatur. Danach arbeitete er 3 Jahre lang für den Ombudsmann des Staates Peru, den Defensor del Pueblo, wo er Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit dem Bürgerkrieg untersuchte.
Conocí directamente a los asesinos, conocí tanto a los militares, a los policías, como a los terroristas que estaban en prisiones. Y siempre me pareció que no eran tan distintos de mí.
Ich hatte, sagt Roncagliolo, direkt zu tun mit den Mördern, den Terroristen im Gefängnis, den Polizeibeamten, den Militärs. Und es kam mir so vor, als würden sie sich gar nicht stark voneinander unterscheiden. Wir haben eine karikierende Vorstellung von den Protagonisten eines bewaffneten Konfliktes. Wir denken immer, die auf unserer Seite seien gut und edel, während wir die auf der anderen Seite als blutrünstige Wilde und Kriminelle wahrnehmen. Wenn du aber mit den Tätern redest, fragst du dich bald einmal, ob du in gewissen Situationen nicht dasselbe gemacht hättest. Leute wie ich haben Glück gehabt, dass sie nicht in eine solche Lage geraten sind. Darüber wollte ich in meinem Roman auch schreiben, wie sich jemand in eine Bestie verwandelt, eine Bestie, wie wir sie alle in uns tragen.
También quería, cuando escribí Abril Rojo, escribir sobre esta experiencia, escribir sobre cómo alguien se convierte en un monstruo, o qué es lo que creemos que es un monstruo, y cómo no es tan distinto de nosotros mismos, ¿no? Como todos llevamos un monstruo interior.
Und die Rituale, fragte ich den Autor, das Kreuz auf der Stirn der ersten Leiche, die Verstümmelungen, die Blutbäder, die an Hysterie grenzenden Prozessionen der Karwoche, verschlüsselte Botschaften, die in den Text eingewoben sind und deren Urheberschaft nicht gelüftet wird?
Hay dos partes que me interesaba incorporar, que es toda la representación de la Semana Santa.
La Semana Santa es la es ging mir, sagt Roncagliolo, darum zu zeigen, wie sich die Feierlichkeiten der Karwoche in den Anden und die christliche Vorstellung von der Auferstehung mit einem Mythos der Indios überschneiden. Nach diesem Mythos wurde der Inka-König Incarrí von den Spaniern getötet, Kopf und Glieder wurden vom Rumpf getrennt und an verschiedenen Orten begraben. Wenn alle Glieder gefunden und wieder zusammengefügt werden, sagt der Mythos, dann wird der Inka-König auferstehen und das Inka-Reich in alter Größe wieder anführen. Die Vorstellung von der Auferstehung existiert also bei beiden. Und mein Serienmörder teilt diese Auffassung vom Tod als Befreiung, als Reinigung durch das Feuer.
El asesino en serie hasta cierto punto comparte esta visión de la muerte. La muerte no como algo que haya que evitar, sino como una liberación o como una purificación mediante el fuego.
Sind diese Mythen noch lebendig, fragte ich Roncagliolo. Ja, und wie, meinte er. Die Zeremonien der Karwoche in Ayacucho gehören zu den bekanntesten Ereignissen in Peru und sie werden von vielen Touristen besucht. Sie gehören zu den unheimlichsten und düstersten Veranstaltungen, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe.
Sí, sí. La Semana Santa de Ayacuchana es una de las ceremonias más tradicionales y más turísticas del Perú. Recibe miles de visitantes y, de hecho, es una de las ceremonias más tétricas y siniestras y tenebrosas que yo he visto en mi vida. Hay un día...
An einem Tag in jener Woche werden alle Lichter in der Stadt gelöscht und ein blutüberströmter Christus wird in einer gläsernen Urne durch die Straßen getragen, durch ein Meer von Kerzen. Da wird der Tod gefeiert wie in der Karwoche in Sevilla. Ein faszinierendes Schauspiel, das uns mit dem unausweichlichen Ende unseres Lebens konfrontiert, sagt Roncagliolo. Und im Gespräch wird spürbar, dass ihn diese Erinnerungen noch heute tief bewegen. Und warum muss es so überaus blutig zu und her gehen in seinem Roman? Ist das auch real? Vieles ja, meint er. Es gab in der Zeit, als der Staat und die Terroristen des Leuchtenden Pfades sich gegenseitig bekämpften, Massaker, Blutbäder, es wurde gefoltert, gemordet, Frauen wurden vergewaltigt, Menschen verschwanden. Ich habe den Serienmörder kreiert als Dirigent dieser verschiedenen Facetten der Gewalt. Er foltert, mordet, vergewaltigt und umgibt seine Opfer mit den Symbolen der Karwoche. Er ist eine Fantasiegestalt. Dahinter aber steht die Gewalt in Peru, die der Staatsanwalt Chacaltana im Lauf seiner Recherchen erlebt. Alles, was an Gewalt in dem Roman vorkommt, war einmal Realität.
Yo hice lo mismo, crear a un asesino en serie que comete crímenes repugnantes y mutila a sus víctimas y las decora estéticamente con los motivos de la Semana Santa, para que fuese más fácil hablar de lo que está ocurriendo en el segundo plano, que es lo que fue la verdadera violencia y que es el investigador, el fiscal Chacaltana, va descubriendo conforme investiga los crímenes en serie. Y todo eso que él descubre es real, ocurrió en la realidad.
Eine für uns in Europa kaum vorstellbare Realität. Roncagliolo betont, dass es heute Vorkommnisse, wie er sie in seinem Roman beschrieben habe, nicht mehr gebe, das sei vorbei. Ehemalige Terroristen säßen im peruanischen Parlament, dem ehemaligen Präsident Fujimori werde in Lima der Prozess gemacht, seine Verurteilung für Vergehen gegen die Menschenrechte hält Roncagliolo für gegeben und das sei gut so. Dann hält er kurz inne. Seltsam bleibt, meint er, die Scheinheiligkeit des Volkes. Denn das Volk hat Fujimori gewählt, damit er jene tötet, von denen es sich bedroht fühlte.
Uno de los grandes retos para todas las democracias no ricas es qué pasa cuando la gente te elige democráticamente para hacer cosas no democráticas y que no están según las y que atentan contra los derechos humanos.
Und das bleibe ein grundsätzliches Problem. Vor allem für arme Länder. Was tun, wenn einer demokratisch gewählt wird, damit er undemokratische Dinge tut, Menschenrechtsverletzungen begeht? Die meisten Opfer des Bürgerkrieges in Peru, betont er, sind Opfer einer demokratisch gewählten Regierung. Wir haben unsere Mörder selbst gewählt. Ganz im Unterschied zu Chile oder Argentinien. Wenn es dann zu Prozessen kommt, werden die vormals Gewählten zu Sündenböcken, die niemand verteidigen will. Dabei ist es doch ein Problem der ganzen Gesellschaft. Das tönt moralisch. Will Roncagliolo mit seinem Roman eine Message verbreiten? Nein, wehrt er ab. Ich schreibe Geschichten. Richard Ford hat einmal gesagt, und das gefällt mir, gute Romane holen uns aus der Realität heraus und lassen uns andere Welten erleben. Dann schicken sie uns wieder in die Realität zurück, aber besser darauf vorbereitet, weil sie uns dazu bringen, dass wir nachdenken und Fragen stellen. Die Bücher, die Antworten geben, sind Ratgeber, keine Romane.
Las historias nos sacan de la realidad y nos hacen vivir otros mundos, pero luego nos devuelven a la realidad mejor equipados para vivirla y para comprenderla porque nos hacen pensar. Pero para eso es necesario que nos hagan preguntarnos cosas. Los libros que nos dan respuestas y que nos dicen qué es lo que deberíamos hacer son libros de autoayuda, no son novelas.
Santiago Roncagliolo, Autor des Romans Roter April. Es ist höchste Zeit, dass wir uns nochmals Felix Chacaltana zuwenden, dem Helden seines Romans. Der Staatsanwalt ist ein Mann in mittleren Jahren, etwas dicklich, von der Ehefrau verlassen, kinderlos, einsam. Zu Beginn erscheint er als ein peinlich an Dienstabläufe und naiv an die Gesetze glaubender Mann, pflichtbewusst, redlich, hartnäckig, pedantisch, nicht unsympathisch, eher komisch. Ein Narr in der Hölle des Verbrechens. Er pflegt ein neurotisches Verhältnis zur toten Mutter. In seiner Wohnung hat er ihr ein Zimmer eingerichtet, er streicht ihr die Bettdecke zurecht und unterhält sich mit ihr, wie wenn sie noch am Leben wäre. Mit der Zeit gewinnt er immer mehr an Kraft und Statur. In der Person des Staatsanwalts ist viel von mir selbst, sagt Santiago Roncagliolo.
Bueno, cuando yo fui empleado público y yo era un personaje igual de ridículo que Félix Chacaltana, siempre digo que toda la estupidez de Chacaltana es lamentablemente autobiográfica.
Ich war als Beamter genauso lächerlich wie Chacaltana. Als ich beim Ombudsmann arbeitete, glaubte ich auch an die Gesetze, lief mit dem Zivilgesetzbuch in der Welt herum und verstand diese Welt des Horrors nicht, der die Gesetze egal war. Ich kannte zwar keinen Serienmörder, aber der Prozess, den Chacaltana im Roman durchläuft, ist auch mein eigener. Am Anfang ist Chacaltana eine absurde Person in einer absurden Situation. Das ist eher komisch. Aber im Lauf der Ermittlungen werden ihm die Augen geöffnet und er versteht, was sich abspielt. Aus dem lächerlichen, absurden, komischen wird ein ganzes System brutaler Gewalt. Mir wurden die Augen geöffnet, als ich die Polizeiberichte las und die Gefängnisse besuchte, sagt Roncagliolo. In einem Interview meinte er einmal, er sei vor allem an Psychopathen und Verlierern interessiert. Ja, sagte er, mich interessieren die beiden Extreme. Der Verlierer hält sich stets an die Regeln und unterdrückt seine eigenen Bedürfnisse, seine Wünsche. Der Psychopath gibt allen Neigungen und Instinkten nach und verletzt sämtliche Regeln. Chakaltana entspricht dem Verlierer, der Serienmörder dem Psychopathen. Aber im Lauf der Geschichte werden sie einander immer ähnlicher.
Pero el fiscal Chakaltana y el asesino están en los dos extremos de ese espectro. Lo curioso es que conforme pasa la historia, yo creo que se van volviendo más parecidos el uno al otro.
Ein sogenannt normaler Mensch, meint Roncagliolo, hält sich im Gleichgewicht zwischen den Extremen, aber er hat beides in sich. Deshalb lesen wir gerne Bücher oder sehen uns Filme an, wo Extremes geschieht, Mord und Totschlag oder heiße Liebesgeschichten, Dinge, die wir uns zu tun nicht getrauen. Alle, die schon gerne einmal einen Mord verübt hätten, werden an meinem Buch Gefallen finden und dabei ihrem eigenen Psychopathen begegnen, sagt er und lacht.
Y creo que todos los que alguna vez hayan querido cometer una serie de asesinatos repugnantes van a disfrutar este libro. Van a encontrar su psicópata interior.
Roncagliolo ist ein äußerst vielseitiger Autor. Er hat Kinderbücher, Sachbücher und Drehbücher geschrieben. Ein Theaterstück von ihm ist in Lateinamerika mit großem Erfolg aufgeführt worden. Sein Roman Pudor, deutsch Vorsicht, diente als Vorlage für einen Film. Der Roman Roter April erhielt 2006 den renommierten Preis Alfaguara und ist in über 12 Übersetzungen erschienen. Roncagliolo ist ein junger Autor. Das Kino und die neuen Medien, aber auch die Volkskultur bestimmen sein Werk. Als ich aufwuchs, so Roncagliolo, galten Sprachexperimente in Lateinamerika als avantgardistisch. Aber ich will Geschichten erzählen und die habe ich im Kino gefunden.
Cuando yo, mientras yo crecía, cuando yo quería historias, yo no me las daba la literatura, las daba el cine. Donde estaban las historias eran el cine, donde había personajes y mundos que visitar y emociones que vivir, era en el cine.
Trotz der Nähe des Autors zu seinem Thema hatte ich beim Lesen des Romans Roter April immer wieder den Eindruck, dass er dazu Distanz bewahrt, wie ein unbeteiligter Beobachter schreibt. Weit entfernt von jeder Art von Literatur engagée. Roncagliolo stimmt zu und präzisiert.
Soy muy escéptico. Hay una cuestión generacional, creo. Si tienes mi edad y eres latinoamericano, creo que si tienes mi edad y eres de cualquier parte.
Ich bin ein skeptischer Mensch, sagt er. Meine Generation hat erlebt, wie alle großen Ideen, die großen Wahrheiten, Schiffbruch erlitten haben. Vom Kommunismus und vom Sozialismus bis zur liberalen Demokratie. Wir sind eine skeptische, pragmatische Generation von Schriftstellern. Wir wollen einfach leben und leben lassen. Das ist ein großer Unterschied zu früher. Da wurde von den lateinamerikanischen Autoren erwartet, dass sie eine Ideologie verteidigten. Viele verstanden ihre Bücher als literarische Illustration ihrer politischen Überzeugungen. Ich gehöre zu denen, die den großen Ideologien misstrauen. Links wie rechts. Vielleicht kann ich es so ausdrücken. Unsere Väter wollten die Welt verändern. Uns genügt es, wenn sie nicht explodiert.
Nuestros padres querían cambiar el mundo y nosotros nos conformamos con que no reviente, ¿sabes?
Santiago Roncagliolo, Autor des Romans Roter April. Dieser Roman ist in der Übersetzung von Angelika Ammar im Suhrkamp Verlag erschienen. Regula Rentschler ist die Autorin dieser Reflexe-Sendung.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.